Herzlich willkommen zum Hi-Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Adi Drotlew. Herzlich willkommen, Herr Drotlew.
Hallo, Herr Käse.
Schön, dass Sie dabei sind. Sie sind ein bemerkenswerter deutscher Unternehmer. Sie sind Gründer, CEO und Chairman of the Supervisory Board der Mensch und Maschine Software SE. Einem bemerkenswerten deutschen Softwareunternehmen, das eine rasante Geschichte an der Börse absolviert hat. Vor etwa 10 Jahren hat Ihre Aktie rund 3 Euro gekostet. Heute kostet sie über 53 Euro. Sie hat den Wert in dieser Zeit um ein Vielfaches gesteigert. Sie machen rund 250 Millionen Euro Umsatz. Wie haben Sie das hinbekommen, würde mich interessieren. Und was genau macht Ihr Unternehmen?
Ja gut, man kann jetzt hier sagen, es war nicht so geplant. Es hat sich so ergeben. Also die Firma habe ich 1984 als Ein-Mann GmbH gegründet. Ich selber bin Informatiker der ersten Stunde. Also ich habe an der TU München Informatik studiert im 2. Jahr, wo das überhaupt möglich war.
Also insofern im 2. Jahr, in dem das möglich war. Seit wann gibt es Informatik an der Uni München?
72 war das erste Jahr und ich bin 73 dazugekommen.
An der Technischen Uni München.
An der Technischen Uni München. Und das war eine der ersten Universitäten, die das Fach angeboten haben. Ich selber bin in Berührung gekommen über eine rührige Physiklehrerin, die wir in der Oberstufe hatten. Und die hat dieses komische Informatikfach angeboten. Das war damals ein ganz neues Wort.
Das, was wir heute also als den Campus der TU München in Garching bei München kennen, das ist eigentlich erst Anfang der 70er Jahre entstanden als eigenständige Fakultät. Wie wurde denn Informatik früher unterrichtet?
Ja gut, also bei uns war es noch nicht in Garching, sondern in der Innenstadt. Da, wo jetzt die Fachhochschule für Fernsehen und Film ist, da stand direkt neben dem Hauptgebäude der TU der Südbau, der steht heute nicht mehr. Und da war das Institut für Informatik drin und aus dem ist die für Mathematik drin und aus dem ist die Informatik hervorgegangen.
Was ja bemerkenswert ist, weil Konrad Zuse hat den Computer Jahrzehnte vorher gebaut in Deutschland und trotzdem hat es so lange gedauert, bis das erste Informatikinstitut in Deutschland entstand.
Naja, von da an hat es nochmal fast 10 Jahre gedauert, bis der erste PC rauskam. Also das und eben nach dem PC, die PCs kamen 1980 ungefähr auf den Markt und 1984 habe ich eben die Firma gegründet. Und das war eben die Zeit, wo es dann möglich wurde, diese an sich sehr rechenleistungshungrige Anwendung CAD, die wir machen, also Computer Aided Design, auch am Arbeitsplatz an den Arbeitsplatz zu bringen. Und so ist dieser ganze Markt überhaupt erst entstanden. Bei mir war es so, dass ich ein Jahr vorher zufällig auf dem gleichen Messestand dabei war, auf der Hannover Messe, damals noch Cebit und Hannover Messe zusammen, wo die damals auch ganz neue Firma Autodesk ihr Produkt vorgestellt hat. Und das war dann so mit ein bisschen Verzögerung die Startrampe. Und
als Sie dann die Ein-Mann GmbH gegründet haben, da ging es direkt um Designsoftware?
Ja, das war, also ich habe ein bisschen überlegt, was ich machen soll, aber bin da relativ schnell auf dieser Schiene gelandet. Zunächst hauptsächlich Wiederverkauf. Aber die Software war von Anfang an offen oder fast von Anfang an offen. Das heißt, man konnte auch das, was man heute Apps nennt, heißt ja im Langwort Applikationen oder Branchenlösungen, das konnte man dann immer besser dazu programmieren und das haben wir dann eben mehr und mehr gemacht.
Und so hat sich auf was für Computern haben Sie das programmiert?
Das waren immer PCs, also der Ur-PC war der IBM-PC, der hatte aber keine Grafik und da gab es dann frühzeitig entweder Grafikkarten dazu oder kompatible PCs mit Grafikkarten. Sie müssen sich vorstellen, also die Maschine, mit der wir gestartet sind, war damals eine Maschine mit 8 Megahertz Taktzeit, 16 Bit. und einer Grafik von 640 mal 400 Punkten auf einem kleinen Bildschirm mit 8 Farben. Das war schon der Hammer.
Warum haben Sie sich genau dieses Thema ausgesucht? Also das schreit ja nicht nach grafischen Anwendungen. Mhm. Genau dieses dicke Brett haben Sie gebohrt. Warum haben Sie nicht was Einfacheres gemacht? Warum haben Sie nicht zum Beispiel eine Mathematiksoftware geschrieben oder eine Datenbank oder eine Buchhaltung? Sachen, die sich mit alphanumerischen Zeichen ganz einfach darstellen lassen. Warum sollte es Grafik sein?
Ich bin da so reingerutscht. Ich habe eigentlich im Studium mich in der Hardware-Ecke befunden, also Computerarchitektur gelernt und bin dann über eine Firma, an der ich Anteile hatte, vorher in die Grafikecke gerutscht. Zunächst mal die darstellende Grafik zur Darstellung von Messwerten. Und da haben wir dann schnell gemerkt, wenn wir das beworben haben, waren 8 von 10 Anfragen nach CAD und nur 2 nach unserer Software. Und deswegen war dann die nächste Abbiegung eben zu versuchen, dieses CAD-Thema zu machen. Und ich meine, dann gab es eben damals, die Maus war ja schon erfunden, das grafische Betriebssystem war auch schon erfunden, gab es aber noch nicht so richtig. Und man hat also immer mehr Möglichkeiten gehabt, das eben auch auf PCs zu machen. Und PC hieß eben damals, dass das ganze Hardware und Software so für heute umgerechnet 20.000 Euro möglich war. Und das war ungefähr 10-mal billiger als die großrechnerbasierenden Systeme, also ein Arbeitsplatz von einem Großrechnersystem basierenden. Und damit konnte man die Systeme dann an den Arbeitsplatz des Anwenders bringen, was damals eine Revolution war.
Heute haben Sie, wie gesagt, 246 Millionen Euro Umsatz, etwa 27 Millionen EBIT, 30.000 Kunden, ungefähr 1.000 Mitarbeiter. Aber ganz am Anfang, was waren die typischen Kunden? War das Maschinenbau, war das Automobilindustrie? Wer war das?
Ganz am Anfang war es so, dass das, was wir gemacht haben, ein bisschen subversiv in den Abteilungen reingebracht wurde, sozusagen gegen die IT-Dominanz, also die zentralen IT-Abteilungen, die natürlich auf ihren Großrechnern saßen. Deswegen war es auch recht typisch, dass wir gar nicht Computer auf die Rechnungen schreiben sollten, sondern irgendwas anderes.
und was haben Sie draufgeschrieben?
Naja, zum Beispiel hat einer der ersten Aufträge war das Institut für Schiffsvermessung in Hamburg. Und da haben wir halt, die haben einen großen Digitalisierer bestellt, um eben die Tonnage von Schiffen schneller eingeben zu können. Naja, und das war relativ einfach. Das hat man halt irgendwie als peripheres Gerät geschminkt, damit eben die Zentralabteilungen das gar nicht merken. Die haben es auch deswegen nicht gemerkt, weil die solche kleinen Preise gar nicht lesen konnten. Also das heißt, es war sehr unauffällig.
Das ist völlig richtig. Und die zentralen Abteilungen haben ihre Mainframes geschützt und in den Mainframes konnte man nur mit dummen Terminals arbeiten und oft auch nur im Batch-Verfahren. Musste man mühsam was programmieren, Batch laufen lassen, 2 Tage später wusste man, ob da ein Fehler drin war und dann konnte man das Ganze von vorne beginnen. Und Sie subversiv bringen den Rechner auf den Tisch des Anwenders.
Genau. Naja gut, wir haben das nicht gemacht, sondern das war die Firma IBM, die aber auch, weil sie ja selber Großrechneranbieter war, gab es ja damals die blaue IBM und die rote IBM. Die wurde extra rot gefärbt, damit jeder sieht, dass das eben nicht die richtige IBM ist. Und man hat den PC ein bisschen abgestrippt, damit er eben nicht so leistungsfähig ist. Das sollte sich später für IBM dann als ziemliche Falle entpuppen. IBM hat eigentlich auf diese Weise die Dominanz eingebüßt mit der Zeit, aber das ist eine andere Geschichte natürlich.
Wie haben Sie denn Mensch und Maschine dann zu einem so erfolgreichen Unternehmen aufgebaut?
Naja, das ging halt Schritt für Schritt. Am Anfang war das Wachstum ziemlich dynamisch. Also damals waren über 100% Wachstum pro Jahr für uns so ganz normal. Wir konnten das was anderes gar nicht vorstellen. Natürlich auch richtig mit viel Holter die Polter, also Finanzierung immer auf Kante und Gut, wir hatten ja den Lieferanten Autodesk mit dem AutoCAD, das sich schnell als Industriestandard entwickelt hatte. Die haben uns da natürlich auch geholfen und wir denen natürlich auch. Und ja, nach 10 Jahren hatten wir dann schon eine ganz gute Stellung in Deutschland und dann haben wir angefangen, ins Ausland zu gehen. Zunächst mal eben ins nahe Ausland, Österreich, Schweiz, Frankreich. Nach 13 Jahren kam dann eben im Rahmen unserer Bemühungen, ich habe dann langsam kapiert, dass ich das alleine nicht mehr stemmen kann und wollte mir eigentlich einen strategischen Minderheitsinvestor an Bord holen. Ich habe dann vorher auch noch die Mitarbeiter beteiligt an der Firma. Nur damit Sie da eine Vorstellung haben, die erste Bewertung der Firma damals dann nach 11, 12 Jahren waren 12 Millionen D-Mark. Das hat sich also für die dann später ganz gut gelohnt. Und dann sind wir eigentlich, weil die deutsche Börse damals schon den neuen Markt am Anrollen hatte, sind wir eigentlich in diesen neuen Markt reingerutscht. Und waren dann im Juli 1997 das 8. Unternehmen, was an den neuen Markt ging, was aber gefühlt das 3. war, weil wir konnten eben gerade noch im März den beiden ersten zugucken und dann ist bei einer Börsenvorbereitung natürlich schnell der Point of No Return erreicht. Das heißt, da hätte man gar nicht mehr richtig bremsen können und dann kamen vor uns ein paar andere noch. Da konnte man nur noch zugucken, was stellen denn diese Analysten für Fragen oder die Investoren und welche Antworten sind günstig und welche sind nicht. Also und dann ging es eben im Juli 1997 nach 13 Jahren Existenz schon an die Börse.
Heute haben Sie eine Bewertung von jenseits von 700 Millionen Euro. Sie sagten, die Mitarbeiter beteiligt haben Sie auch eine Bewertung von 12 Millionen Euro. Nee, sind die Mitarbeiter... D-Mark, 12 Millionen D-Mark, 6 Millionen Euro, richtig? Ja, also eine enorme Steigerung. Hat das als Bindungsinstrument funktioniert? Sind die Leute Ihnen aus Ihrer Sicht treuer geblieben, dadurch, dass Sie am Unternehmen beteiligt waren?
Das war sicher ein Element. Insgesamt haben wir einfach von Anfang an eine Struktur aufgebaut, eine Kultur aufgebaut, die offensichtlich die Mitarbeiter sehr bindet und die Bindung machen wir über Einbindung. Also bei uns wird sehr viel diskutiert. Ich war von Anfang an der Meinung, dass Mitarbeiter einfach gehört werden müssen, auch mitentscheiden müssen. Wir haben auch nach wenigen Jahren habe ich etwas bei uns eingeführt, das war das gläserne Gehalt und die demokratische Gehaltsabstimmung oder Abstimmung über Gehaltserhöhungen. Damit gingen wir auch durch die Presse.
Heute wie funktioniert das gläsernes Gehalt? Jeder kennt das Gehalt des anderen.
Jeder kannte damals das Gehalt des anderen. Das können wir heute nicht mehr machen, weil wir in zu vielen Zonen sind, in denen unterschiedliche Lebenshaltungskosten sind und dann allein schon im deutschsprachigen Raum haben sie ungefähr einen Faktor 3, 4 an unterschiedlichen Lebenshaltungskosten und dann würde es zu großen Spannungen führen.
Können Sie das denn für Unternehmen, die nicht über unterschiedliche geografische Zonen verteilt sind, empfehlen? Das gläserne Gehalt?
Ja, also wir machen ein bisschen was davon immer noch. Wir nennen das jetzt 360 Grad Feedback. Also man beurteilt sich immer noch gegenseitig von unten nach oben, von oben nach unten, quer rüber. Also auch alle dürfen einmal im Jahr mich beurteilen.
Welche Noten bekommen Sie?
Ich bekomme es nehmen nicht alle 1000 Leute teil, sondern wir haben da ungefähr 250 bis 300 nur im deutschsprachigen Raum, also nur den Kern der Firma. Und ich selber bekomme so 40, 50 Stimmen. Das ist schon relativ viel.
Das bedeutet was? Wird das in Schulnoten ausgedrückt oder was bedeutet Stimmen?
Haben wir früher gemacht in Schulnoten und jetzt haben wir einfach, also wir haben zwei Noten. Das eine ist die technische Kompetenz und das andere ist die soziale Kompetenz. Und da geben wir eine Skala von 0 bis 10. Also 10 ist die beste Note und 0 ist die schlechteste. Und das
was
wird
bekommen
dann,
Sie für soziale Kompetenz und technische Kompetenz?
Ich bin nicht so ein super Integrierer. Ich bin eher ein bisschen auf Kante. Das heißt, ich komme immer so ungefähr also zwischen dem mittleren und dem unteren Drittel bin ich so unterwegs.
Bei der sozialen Kompetenz und bei der technischen?
Bei allem. Ja, gut, die technische, da wird mir ein bisschen mehr gegeben, aber es gibt durchaus Mitarbeiter, denen mehr technische Kompetenz als mir zugestanden wird in dem System.
Und wurmt Sie das, dass Sie mit einer 10 abschneiden?
Nein, das wäre schlecht, wenn man, dann könnte man so ein System nicht auf.
Arbeiten Sie daran, dass sich Ihr persönliches, soziales oder technisches Ranking in der Firma verbessert? Möchten Sie das nach oben bringen?
Also wenn man so ein System macht, dann guckt man in den Spiegel und der Spiegel ist ziemlich unbestechlich, weil 40 Leute oder bei manchen sind es auch mehr, die anonym einen beurteilen, sich auch darauf verlassen können, dass es anonym ist, die sind dann schon relativ unbestechlich. Und ich meine, da muss man einfach dann gucken, ist man das, will man was verbessern, was kann man denn verbessern? Also das führt jetzt ein bisschen in die Psychologie, Ihre Frage. Aber klar, soll das, also deswegen heißt es mittlerweile auch 360 Grad Beurteilung, das soll natürlich was bewirken.
Eines hat es mit Sicherheit bewirkt, wenn man sich Ihren Aktienkurs anschaut, dann ist er abseits der Makroschwankungen, die der Markt mit sich bringt, Lehman-Krise, jetzt auch wahrscheinlich die Covid-Krise, ein gerader Strich, der mit ziemlich steiler Steigung nach oben geht. Sie sind kein Zykliker, anders als große Teile der deutschen Industrie schwankt der Kurs nicht durch lange Perioden, wo man gar nicht weiß, ob es nach außen oder nach unten oder nach oben geht. Er geht eigentlich im Mittelwert immer nach oben. Wie gesagt, die Makroschwankungen an der Stelle einmal vernachlässigt. Außerdem, wenn man sich Ihren Kurs anschaut, dann sieht man, dass am Anfang ist es vergleichsweise bescheiden gewachsen, so ungefähr bis 2014, 2015. Dann hat es nochmal eine steile Wendung nach oben gemacht. Frage 1, wie haben Sie das hinbekommen, einen solch geraden Durchschnittsstrich zu zeichnen auf dem Börsenchart als Unternehmer? Und zweitens, was haben Sie 2015, 16, 17 gemacht, um die Steigung des Wachstums nochmal deutlich zu beschleunigen?
Ja gut, das kann man relativ simpel beantworten. Langfristig ist der Kurs immer eine Funktion der sogenannten Fundamentals. Und das wichtigste Fundamental ist der Gewinn pro Aktie. Da haben wir einfach mit der Zeit gelernt, das so in die Firma einzubauen, dass das Wachstum eben definiert ist als Wachstum des Gewinns pro Aktie. Und das macht man ganz einfach, indem man ein System aufbaut, wo die ganze Firma einschließlich ihrer Untergliederungen, also so ein 1000-Mann-Konzern hat dann ungefähr 100 Einheiten, wo immer eine Leiterin oder ein Leiter davor sitzt, der oder die Kostenverantwortung hat. Und wir machen das eben so, dass das hier nur zählt, dass ein gutes Ergebnis da ist. Alles andere interessiert uns langfristig nicht. Kurzfristig muss man natürlich ein bisschen drauf gucken. Und damit ist garantiert, dass eben nicht zum Beispiel der Umsatz hochgechäst wird und dabei die Kosten noch höher wachsen. Das sind ja auch Geschäftsmodelle, die so am Markt sind. Wir nennen unser Geschäftsmodell eher das Geschäftsmodell der schwäbischen Hausfrau. Also das ist. Ja.
Was haben Sie denn 2015, 16, 17 gemacht, um dann diese Linie doch nochmal steiler hinzubiegen?
Da hat sich unser Geschäftsmodell oder wir haben unser Geschäftsmodell weiterentwickelt. Wir sind zunächst nach dem Börsengang durch die Expansion noch abhängiger von unserem Hauptlieferanten geworden. Hatten dann als sogenannten proprietären Anteil, also das, was ein eigenes Softwarehaus ausmacht, 2001 nur noch ungefähr ein Viertel unserer Wertschöpfung. Und das haben wir mit der Zeit gedreht. Heute haben wir drei Viertel der Wertschöpfung aus eigener Leistung und nur ein Viertel der Wertschöpfung machen wir noch, indem wir als Systemhaus eben fremde Komponenten, zum Beispiel von Autodesk oder anderen Lieferanten wie Microsoft oder sowas verwenden. Das heißt, der Markt hat uns ab diesem Zeitpunkt dann auch wirklich als Softwarehaus wahrgenommen.
Was man an dem Multiple merkt, wahrscheinlich der auf das EPS, Earnings per Share, angewendet wird. Sie sagten gerade, Earnings per Share ist für Sie die wichtigste Größenordnung. Steht das bei Ihren Leuten durchgehend in den Tantieme-Formeln?
Das muss nicht immer Earnings per Share sein, aber also man bezahlt eben den Vertrieb bezahlt man natürlich nach Umsatz beziehungsweise nach Rohertrag, dort wo Wiederverkauf mit drin ist. Und das Management wird weitgehend nach EBIT bezahlt, weil man darf niemanden nach was bezahlen, was er gar nicht beeinflussen kann. Also das Finanzergebnis zum Beispiel kann ja jemand nicht beeinflussen, der nicht den Konzern mitsteuert. Aber im Prinzip ist es so, dass der Link ziemlich nah an dieser EPS-Zahl ist. Das ist richtig.
Herr Trottleff, jetzt haben Sie fast ein Unicorn gebaut, fast deswegen, weil Sie ungefähr 750 Millionen Bewertung an der Börse erzielt haben, noch lange bevor das Wort Unicorn in Deutschland überhaupt für diesen Zweck verwendet wurde. Vorher dachte man halt tatsächlich an Einhörner, heute redet man von Milliardenunternehmen an der Börse als Unicorn. Wie schauen Sie denn auf die Start-up, auf die Venture-Kapital-finanzierte Start-up-Szene der jüngeren Jahre? Ist das aus Ihrer Sicht eine solide, nachhaltige Bewegung? Vieles ist anders geworden. Oder sehen Sie das kritisch und sagen, es fehlt der Geschäftsansatz der schwäbischen Hausfrau, von der Sie gerade sprachen?
Gut, ich gehöre offensichtlich nicht zu diesen Serial Entrepreneurs und ich schaue ein bisschen befremdet auf diese Seeding-Szene. Da geht es ja darum, dass Investoren in 10 oder 20 Unternehmen investieren und eins oder zwei davon wird dann eben so eine Rakete und drei davon oder fünf davon gehen pleite und die restlichen nennt man ja etwas uncharmant die Dead Alives, also die weder stark nach oben noch stark nach unten gehen. Ist nicht meine Welt, aber ich erkenne natürlich an, dass es diese Welt auch gibt. Ich habe das Unternehmen eben von einem Mann auf 1000 Mann gebracht, habe dafür 35 Jahre gebraucht. Das ist jetzt nicht besonders schnell. Wenn Sie 1000 durch 35 teilen, kommen nicht so viele Mitarbeiter pro Jahr raus. Also das sind einfach unterschiedliche Arten, wie man als Unternehmer unterwegs ist. Aber wie gesagt, das gehört alles zum Markt dazu. Also
würden Sie sich manchmal wünschen, Sie wären 30 Jahre später geboren und würden jetzt als junger Gründer an der TU München in Garching ein Unternehmen aufsetzen, von Anfang an einfach nur für die PowerPoint-Präsentation 1 Million Bewertung erlangen und dann den größten Teil des Eigenkapitals mehr oder weniger von Venture-Kapitalisten bekommen und selber nur 20.000 Euro einzulegen, 25.000 Euro? Wünschen sich das manchmal?
Nein, das möchte ich nicht. Also ich bin ganz zufrieden. Es ist auch so, wenn man so eine Geschichte erzählt, muss man eigentlich auch immer die Momente miterzählen, wo man ganz knapp an der Pleite vorbeigeschrammt ist. Das gehört auch zum Unternehmerleben dazu. Das würde mir jetzt bei so einem Ansatz ein bisschen fehlen. Aber das ist halt, also da ist was sehr Amerikanisches auch zu uns gekommen. Das ist auch okay so. Meins wäre es nicht. Es gibt aber zum Beispiel Felder, die können Sie gar nicht anders finanzieren. Wenn Sie zum Beispiel an Biotech denken, da kann man gar nicht anders vorgehen. Also da muss man sozusagen diese Auswahl machen, 10 in einem Topf und man hofft dann, dass ein oder zwei davon gut werden.
Jetzt sprachen Sie gerade von Krisen. 2001, 2002 hat die Krise am Softwaremarkt auch Sie eingeholt. Damals mussten Sie tatsächlich umstrukturieren. War das der Zeitpunkt, den Sie gerade meinten, mit knapp an der Pleite vorbeigeschrammt? Sie mussten neu denken, Sie mussten Ihr Lebenswerk neu kalibrieren. War das diese Zeit?
Ja, das war die Hauptkrise, die wir hatten. Also vorher gab es immer kleine Krisen. Das war eigentlich hauptsächlich immer ein Kampf um die Finanzierung. Die Krise, die für uns gedauert hat von Mitte 2002 bis ungefähr Mitte 2005, die eben allgemein als Zusammenbruch der New Economy bekannt ist, die hätte uns fast vom Markt gefegt. Da musste ich, also wir waren vorher schon bei fast 500 Personen im Konzern angekommen, mussten dann bis auf knapp 300 runter. Das war natürlich nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber sehr lehrreich.
Die Dotcom-Krise war aber doch vor allen Dingen eine Marktkrise, eine Börsenmarktkrise. Sie musste, hat manchmal, aber musste ja nicht durchschlagen auf das fundamentale Geschäft mit dem eigentlichen Produkt. Es gab viele am neuen Markt, die hatten gar kein fundamentales Geschäft.
Genau.
Sie hatten aber ein fundamentales Geschäft. Warum hat diese Krise Sie so hart getroffen?
Wir hatten die typischen Wachstumsfehler gemacht. Wir hatten durch den Börsengang ermutigt, zu viel akquiriert, also hatten da eben auch ein paar Fehler gemacht und wir hatten es zu stark auf der Fremdkapitalseite finanziert. Das hätte uns dann beinahe das Genick gebrochen. Da war dann auch die Erfahrung mit dabei, dass die Banken, die uns in die Fremdkapitalung reingelockt haben, waren dann in der Krise nicht gerade die nettesten. Also auch solche Erfahrungen gehören natürlich zum Unternehmer dazu.
Sie haben also die typische Erfahrung gemacht, dass Ihnen Bankanalysten gesagt haben, Sie sind underleveraged, Sie haben zu viel Eigenkapital da drin, Sie müssen die Passivseite beleihen und nehmen Sie mal mehr Geld da drauf, senken Sie Ihre Eigenkapitalquote, dann sind Sie stärker geleveraged. Das haben die Ihnen erzählt?
Das waren nicht die Bankanalysten, sondern die Vertriebsleute der Banken, die eben dann Kredite verkaufen wollten. Nur wenn sie in die Krise kommen, werden sie an andere Abteilungen weitergereicht, die dann weniger angenehm sind.
Die den Kredit zurückhaben wollen und dann zählt Kredit, Eigenkapital.
Ja, also unseren Kredit haben sie dann auch komplett zurückbekommen. Aber wie gesagt, das war eine sehr, also nicht schöne, aber sehr lehrreiche Erfahrung.
Und das waren die emittierenden Banken, also die IPO-orientierten Banken, nicht ihre Hausbanken?
Das ging quer durch. Also wir pflegen seit Anfang der 90er Jahre, da hatten wir gelernt, dass eine Hausbank ein bisschen wenig ist, dass man sich besser auf 3, 4, 5 abstützt. Und der IPO, das war nochmal, da hat sich das nochmal neu durchgemischt, weil nicht unbedingt die Hausbanken die sind, die einem den IPO machen. Da kamen ein bisschen neue dazu. Und teilweise waren die dann auch Kreditbanken, teilweise nicht. Also wenn Sie sich die Banking-Landschaft in Deutschland anschauen, da gibt es ziemlich viel Spieler. Das kann man also nicht so einheitlich sagen, wer macht da was.
Also in der Anfangsphase, Herr Bartlett, des Unternehmens haben Sie wahrscheinlich mit ganz normalen Hausbankkrediten ihr Unternehmen finanziert, selber ein bisschen Eigenkapital eingelegt. Die wollten von Ihnen doch wahrscheinlich immer Bürgschaften haben, oder?
Klar, das ging.
Das heißt?
Ja, also ich habe auch in dieser Phase persönlich für alles gebürgt. Das heißt, wenn mir das auf den Fuß gefallen wäre, wäre ich um einen Privatkonkurs auch nicht herumgekommen, ganz klar.
Und das unterscheidet Sie in dieser Gründergeneration natürlich massiv von den heutigen Gründern, von denen der Venture-Kapitalist keine Bürgschaft verlangt.
Richtig. Das
ist fast schon ein Relikt aus vergangener Zeit. Auch die brauchen manchmal Kredite, aber haben halt eine starke Eigenkapitalbasis. Aber dafür waren Sie auf der Eigenkapitalseite stärker, weil Sie, haben Sie überhaupt andere Eigenkapitalgeber mit aufgenommen in der Frühphase des Unternehmens?
Wir haben es dann faktisch so gemacht, wir wollten eigentlich einen Finanzinvestor mit 25% beteiligen und daraus ist dann eben nur eine Bridge-Finanzierung bis zum Börsengang geworden. Der Finanzierer ist dann auch relativ, also er hat uns an die Börse geholfen, ist dann aber relativ schnell ausgestiegen. Also insofern ist die wirkliche Beteiligung der anderen Investoren bei uns faktisch über den Börsengang gelaufen. Heute ist es so, dass der Free Float ungefähr so viel ist, wie ich an der Firma noch habe. Das sind je 45%. Und der restliche Anteil liegt in der Hand vom Management, also von anderen Personen aus dem Management.
Also 10% ungefähr.
Und ja, und 2% halten wir als eigene Aktien. Das ist sozusagen das. Eigene Aktien sind ganz praktisch, das ist gewissermaßen das, die negative Dividende. Also das ist ein Gegengewicht zur Dividende. Das haben wir auch mit der Zeit gelernt, dass das ganz, ganz gut ist, dass man das auch macht.
Wenn Sie jetzt auf das Land schauen und sich die Frage stellen, oder ich stelle Ihnen die Frage, warum ist eigentlich die Softwareindustrie in Deutschland natürlich vorhanden? Und wir haben Stars wie Ihr Unternehmen, wie TeamViewer, mit denen wir vor einigen Wochen geredet haben, wie natürlich SAP, aber trotzdem ist die Branche in Deutschland klein im Vergleich zu anderen Ländern, USA, China. Warum ist das so?
Ja gut, das, ich denke, das hat schon damit zu tun, dass die Amerikaner eben solche Grundsatzentwicklungen schneller können. Wir sind dafür ein bisschen präziser. Das heißt, wir haben immer die Art der Industrie, die dann das Ganze perfekter macht. Und ja, also bei der Software, die Software war bei uns lange ein Stiefkind. Also es war nicht so, dass die Software von Anfang an mit Hurra empfangen wurde. Also die Firma, wo ich vorher mitbeteiligt war, als die Anfang der 80er Jahre ins Handelsregister eingetragen wurde, da wurde im Eintrag Software noch mit Softeis übersetzt. Also das heißt, die haben da gar nicht kapiert, was wir machen. Ist kein Witz.
Ist das eingetragen worden mit Software?
Es ist erst Software, also sie haben es dann wieder geändert, ist klar. Aber
im Handelsregister stand für einige Tage oder Wochen Softeis.
Richtig, genau. Ja klar, was anderes konnten sie sich nicht vorstellen. Und ich meine, wenn man bei uns schaut oder auch generell, dass die Software so ein attraktiver Markt ist, das verdanken wir im Grunde genommen der Finanzkrise 2008, 2009, weil in dieser Phase der Finanzmarkt gelernt hat, dass große Softwareunternehmen mit etablierten Geschäftsmodellen so viel sogenanntes Recurring-Geschäft haben über ihre Wartungsverträge, dass die, also eine SAP ist durch die Krise 2009 wie ein Dickschiff durchgedampft. Die hatten fast keinen Dip. Ja, und das hat dann bewirkt, dass der Kapitalmarkt so richtig auf die Software aufgesprungen ist. Das ist also noch nicht so lange, das ist jetzt gerade mal 10 Jahre.
Und das, was Sie beschreiben, ist Enterprise-Software, B2B-Software, die mit einem hohen Multiple auf den Umsatz, gar nicht auf den Gewinn bewertet wird, genau deswegen, weil der Recurring Revenue, der wiederkehrende Umsatz, so hoch ist. Und solange der Kunde noch lebt und selber nicht pleite gegangen ist, zahlt er das, weil er das einfach wie die Luft zum Atmen braucht, weil die Software muss laufen, sonst läuft das Geschäft nicht.
Ja, mittlerweile haben die Softwarehäuser ja sogar von Verkauf und Wartungsvertrag auf Vermietung umgestellt, was die Anfangsschwelle senkt. Das hat auch unser Vorlieferant Autodesk getan beispielsweise. Also das heißt, man hat hier noch eine stärkere Bindung erreicht. Also wie gesagt, das wird halt heute vom Kapitalmarkt sehr geschätzt. Das war aber nicht immer so.
Eine vielleicht abschließende Frage. Welchen Ratschlag würden Sie jungen Gründern erteilen, die jetzt gerade Softwareunternehmen gründen möchten? Stellen Sie sich vor, Ihr Nachfolger, einige Jahrzehnte später geboren, studiert jetzt in Garching an der TU München auch Software oder Informatik, will ein Unternehmen gründen. Was würden Sie raten?
Naja, einfach mal machen, dabei lernfähig bleiben und immer dran denken, dass Erfolg 5% Inspiration und 95% Transpiration ist.
Und welchen Fehler würden Sie gerne vermieden haben im Lebenslauf dessen, der Ihnen nachfolgt? Also was würden Sie sagen, ach, das muss ich nicht normal machen. Ein paar Fehler haben Sie schon aufgezählt, die Finanzierung, zu viel Kredit beim IPO und so. Aber vielleicht noch darüber hinaus, was kann man jüngeren Gründern mitgeben?
Ich glaube nicht, dass man Fehler vermeiden kann. Also ich finde, dass man Fehler machen muss. Das ist auch das Einzige, das haben Sie vorhin ganz richtig angesprochen, was mir an diesem Gründungsgeschäft mit der Seed-Finanzierung so fehlt, dass es gar nicht wehtut, wenn man einen Fehler macht. Also ich finde schon, dass man am besten lernt als Unternehmer, wenn es um das eigene Geld geht. Klar, ich sage das natürlich aus der Position dessen, der nicht pleite gegangen ist. Da haben wir.
Sie haben einen Survivor Bias, wie man heutzutage sagen würde.
Richtig, genau. Ja, aber also Fehler bereuen kann ich jetzt nicht sagen, dass ich das tue.
Aber Sie würden schon sagen, Erfolg kommt aus Schmerz. Ohne Erfolg Schmerz kein Erfolg?
Kommt aus Arbeit, ja. Und Fehler gehören dazu. Also aus Fehler muss man halt lernen. Wenn man keine Fehler macht, also wer 15 Jahre Unternehmer ist und noch keine Fehler gemacht hat, den haut es in der ersten richtigen Kurve raus.
Es gibt Fehler, die verursachen größere und kleinere Schmerzen. Wenn man mit Haus und Hof haftet, so wie Sie es getan haben, dann ist der Fehler viel, viel schmerzvoller, als wenn man vielleicht den Einsatz seiner Zeit verliert, aber nicht Haus und Hof.
So kann man es sagen, ja.
Ja, wenn Sie sich das nochmal aussuchen dürfen, die Haftung, die Sie am Anfang als Bürgschaft unterschrieben haben bei der Bank, würden Sie die gerne nochmal haben wollen, aus pädagogisch-didaktischen Gründen? Oder würden Sie sagen, ach, wenn ich das Ganze nochmal machen würde, könnte ich mir die persönliche Haftung in den Anfangsjahren ganz gerne sparen?
Nö, würde ich nicht sagen. Also ich meine, ich habe ja dafür, dass ich die volle Haftung übernommen habe, habe ich ein Unternehmen und bin an dem mit 45% beteiligt. Das ist einfach eine ganz andere Position. Insofern, das ist halt einfach mein Modell. Da würde ich jetzt auch nachträglich nichts dran ändern und dran rumbasteln wollen.
Und auf 45% Beteiligung kommt sozusagen keiner der modernen Gründer. Meistens landet das ganze Team beim Exit dann mit 20% und 45% hat niemand.
Damit ja, klar.
Ist Ihr Modell natürlich am Ende ein richtiges Eigentümermodell.
Ja gut, ich habe ja, wie Sie vorhin schon gehört haben, ich habe ja vorher ein paar Jahre das Modell mit drei Partnern ausprobiert und für mich nicht als gut angesehen. Also ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht. Das heißt, ich bin offensichtlich der Typus des Einzelkämpfers, der sich dann später eben über den Börsengang und über die Mitarbeiterbeteiligung ein bisschen andere an Bord geholt hat. Aber ich habe natürlich nicht den Anspruch, dass das einzige Modell ist. Also wenn vier Leute erfolgreich ein Unternehmen gründen, das kann auch was Tolles sein. Müssen Sie halt verstehen.
Herr Drottleff, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns so ausführlich und ehrlich Antwort gegeben haben. Danke fürs Dabeisein.
Ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank.
Und das war der HIGH Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Danke fürs Dabeisein.